Ja, schönen guten Samstagnachmittag. Freut mich, dass so viele gekommen sind, obwohl es live noch nicht so viel zu zeigen gibt. Aber ich erzähle natürlich was drüber, was spätestens nächstes Jahr fertig sein soll. Wer von Ihnen hat denn noch nie einen Raspberry Pi in der Hand gehabt? Dann lassen wir mal ein paar rumgehen. Hätte ich aber gerne wieder, auch wenn sie. Die eine Version mit dem halbtransparenten Gehäuse, das ist die Version B Plus, und die mit der Platine oben drauf, das ist eine mit Pi Face drauf. Damit kann man Hausautomation machen, Heizung steuern, Helikopter fliegen lassen und solche Dinge machen. Ich lasse es mal rumgehen. Vielleicht mal bitte beim Verteilen helfen. Dankeschön. Gut, ist also ein ganz praktisches Gerät und deswegen habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, so wie ich halt damals angefangen habe, als mich Live-CDs interessiert haben, eine eigene zu machen. Und die Zwischenergebnisse, die bekommen Sie heute zu sehen. Ja, Knoppix selbst ist ja ein Live-System, was mit automatischer Hardware-Erkennung von DVD, CD oder heutzutage modernerweise vorzugsweise USB-Stick, SD-Karte oder sogar übers Netzwerk per PXP gebootet werden kann. Das Raspberry Pi hingegen ist nicht erst seit der neuen Power Edition 2 ein ganz beliebter Minicomputer für Steuerungszwecke und auch zum normalen Arbeiten mit sehr geringem Stromverbrauch. Man kann den also auch betreiben mit diesen kleinen Akkupacks, die Sie für Smartphones kriegen. Damit läuft er bis zu 8 Stunden. Auch bei ganz akzeptabler Leistung, dadurch, dass da ein Multimedia-optimierter Chipsatz drauf ist, kann der Full-HD-Videos in MPEG-4 abspielen. Ist natürlich die Idee, die beiden irgendwie zusammenzubringen, aber erstmal muss ich noch ein bisschen ausholen. Die Idee, Knoppix in einer ARM-Architektur zu machen, das wird öfter an mich herangetragen. Also Knoppix für Smartphones, Knoppix für Tablets, für Smartwatches, VR-Brillen, weil ich gerade von einem Smartwatch erzähle, das gibt es auch in der Raspberry Pi-Version. Die ist halt ein bisschen größer, aber hat auch ein Touch-Display, wo man halt den Desktop über ein Mini-Display bedienen kann. Das ist ein bisschen instabil, deswegen möchte ich das ungern rumgehen lassen, aber wer sich es mal angucken möchte, kann nachher mal kurz nach vorne kommen. Ginge also theoretisch auch, ist aber ein bisschen groß. Da gibt es inzwischen kleinere Boards. Gut. Also eigentlich eine ganz tolle Idee und meiner Einschätzung nach werden diese kleinen mobilen Geräte, die Desktop-PCs, ja, Desktop-PCs haben sie schon überholt, aber vielleicht sogar Notebooks überholen und sich mehr verbreiten. Also liegt nahe, mit dem Trend der Zeit zu gehen und dafür ein Knoppix zu entwickeln. Das Problem ist, es geht nicht und das hat einen Grund. Ja, die ARM-Architektur, die auf diesen Geräten verwendet wird, die unterstützt nämlich grundsätzlich überhaupt keine Hardware-Erkennung. Das heißt, standardmäßig haben die Dinger kein BIOS, man sieht beim Einschalten einfach nichts. Kein Plug-and-Play, kein PCI-Bus, wo man irgendwelche Karten anstöpseln und die Register auslesen könnte. Und völlig unbekannte Adressen für sämtliche Peripherie. Im Prinzip ist der Bus von so einem System eine Ansammlung von Pins mit Adressen, die man vorher wissen muss, wenn man dort ein Gerät anschließt und einen Treiber dafür schreiben will, der dieses Gerät ansteuert. Also Hardware-Erkennung sieht schlecht aus. Ja, jedes ARM-Board ist unterschiedlich. Einige kriegen das ja auch hin, eine Distribution zu machen, die auf fast jedem Tablet oder Smartphone läuft. Die Leute von CyanogenMod haben das geschafft. Die haben halt eine Version von CyanogenMod für jedes Gerät. Ja, das sind Hunderte. Das schaffe ich nicht. Also, ich könnte für ein oder zwei Geräte was machen, aber dauerhaft so viele ARM-Geräte betreuen, das schafft man nicht. Ja, außer man hat eine größere Organisation dahinter, die irgendwo eine Verdienstabsicht damit pflegt. Aber da muss erstmal ein Markt da sein, um ein volles Desktop-System auf so einem Mini-Display zu benutzen. Und den sehe ich dahinter noch nicht so. Ja, das heißt, für jede Hardware muss ein eigener Kernel und eigene Module kompiliert werden. Ja. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, also der Vortrag ist noch nicht ganz zu Ende. Ja. Beschränkt man sich auf ein bestimmtes Board und es wäre jetzt halt mein Favorit, diese Rechner vom Typ Raspberry Pi, vielleicht noch das Banana Pi und ein, zwei andere. Also eine Klasse von kompatiblen Boards und CPUs innerhalb der Raspberry Pi-Serie sind die Boards durchaus zueinander kompatibel und haben die gleichen I/O-Adressen für die angeschlossenen Geräte. Da geht das. Also wenn man sich auf eine Sache konzentriert, dann geht's. Auf der Ebene USB und der Onboard-Chipsätze, wenn man die Adressen schon mal hat, dann kann man auch ausprobieren, welcher Chipsatz an der Adresse sitzt. Ja, das geht. Also wir können versuchen, ein Embedded-System zu knoppifizieren, diesmal im Sinne von Optimierung auf schnelles Booten und ressourcenoptimiertes Arbeiten, eben auch auf langsamer Hardware. Das haben wir mit der Erfahrung von Knoppix ja inzwischen ganz gut im Griff, dass wir sowohl auf einem alten 486er als auch auf einem modernen 32 CPU oder 32 Kerne-Rechner mit dem gleichen Kernel starten können. Also ressourcenoptimiertes Arbeiten auch auf langsamer Hardware soll möglich sein. Eine Gemeinsamkeit zwischen Knoppix und den Raspberry Pi Distributionen, die es schon gibt, ist, die können alle von SD-Karte starten. Der Raspberry kann nämlich nur von SD starten. Der hat also keine Möglichkeit, von einem externen USB-Port oder gar von SATA oder sonst irgendwas zu booten. Netzwerkboot beherrscht er leider auch nicht. Und deswegen kann man dort sowieso nur von SD-Karte booten. Das heißt, ein paar Sachen, wo ich mir früher Gedanken machen musste, wie kriege ich das auf dem PC hin, die sind hier schon fertig und die kann ich einfach mitverwenden. Ja, zu den Raspberry Pis, die für sowas in Frage kommen. Die haben alle, ja, bis auf das ganz Neueste, diesen Broadcom 2835 System on Chip, 512 MB RAM, eine ARM 11, also ARM V6 Prozessor, eine Video Core 4 GPU. Der alte hatte 2 USB-Anschlüsse, der neue hat schon 4, HDMI-Ausgang, Composite Video, der ist mittlerweile auf einem anderen Port gelandet. Und booten alle von einer SD-Karte, die neueren von MicroSD, die älteren von einer standardgroßen SD-Karte. Gut, 21 GPIO-Pins, die neueren haben etwas mehr. An die kann man Geräte anschließen, wie zum Beispiel so ein Touch-Display. Und da sieht man das eben ganz gut, wie diese Technik funktioniert. Ja, hier sind einfach Pins auf dem Board und auf diese Pins drauf wird dann ein Gerät gesteckt. Wenn man also die Adressen der Pins kennt, kann man einen Treiber schreiben, der dieses Board dann oder dieses Zusatzgerät anspricht. Man muss halt die Adressen kennen und wissen, wie das Gerät überhaupt angesteuert wird. Gut, ein Kamera-Interface, also etwas, wo man auch Flachbandkabel noch anstecken kann mit zusätzlichen Anschlüssen, ist drauf. Und Stromversorgung geht wahlweise über einen speziellen Power-Socket, der da unten links abgebildet ist, oder USB. Man sollte aber nicht beides gleichzeitig anschließen. Ja, also ich hatte bisher Glück, mir ist noch keins kaputt gegangen, aber es gab da schon Unfälle mit Rauch und Qualm und weniger schön. Also das verträgt dann nicht so gut, wenn man zwei konkurrierende Stromquellen hat. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, über die GPIO-Schnittstellen zu powern. Da ist nämlich auch eine, die auf plus 5 Volt liegt und über die könnte man das Board ebenfalls mit Strom versorgen. Gut, das B-Plus-Modell hat zusätzliche Pins an der GPIO-Steckerleiste über den I²C-Bus. Ja, hat also einen etwas längeren Sockel auf der rechten Seite. Man kann damit mehr Geräte ansteuern. Audio und Composite Video in einem Stecker, das ist ein bisschen exotisch, spart aber Platz auf der Platine. Zwei zusätzliche USB-Ports, wo ich mich allerdings gefragt habe, naja, man kann doch auch einen USB-Hub verwenden, aber so gesehen, wenn sich Ports gegenseitig blockieren, dann ist es besser, man hat schon 4 separate auf dem Board drauf. Hat einen geringeren Stromverbrauch als das alte und ist auch stabiler beim Umstecken von USB-Karten oder Wireless-Adaptern. Also die alte Version B, die ist regelmäßig, hat ein Reset gemacht, wenn man einen Wireless-Adapter abgezogen oder draufgesteckt hat. Er musste also von vornherein dran sein und die Version B+, die ist dort etwas umsteckfreundlicher und nimmt das auch nicht übel, wenn man nachträglich Maus und Tastatur ansteckt. Ja, die neue Variante hat auch einen Micro-SD-Kartenslot und damit schafft man es, die Karte auch so im Board zu versenken, dass sie nicht nach hinten raussteht. Damit hat man den Formfaktor wirklich so wie auf der Abbildung. Ja, die Qualität der Audioausgabe hat weniger Brummen bei Seiteneffekten mit der Netzfrequenz, dadurch, dass das Platinenlayout etwas geändert worden ist. Und insgesamt ist die Stromführung dort etwas stabiler. Die ganz neue Version Raspberry Pi 2 hat eigentlich gar nicht so viele Änderungen, nämlich nur die beiden hier, die fettgedruckt sind. Aber die haben es schon in sich, denn die haben dem neuen Board 1 GB RAM spendiert und einen ARM-Prozessor mit 4 Cortex A7 Kernen. Das heißt, es ist ein Quad-Core-Rechner mit immerhin 1 GB RAM. Aber man muss sagen, bei der ARM-Architektur braucht man auch nicht so viel. Das Instruktionsset ist kleiner, ja, ist eine RISC-Architektur und die Befehle sind kürzer und dadurch sind die Binaries kleiner und brauchen auch teilweise weniger RAM. Ja, also das, was auf einem Intel, auf einer CISC-Architektur 2 GB entspricht in der ARM-Welt vielleicht einem halben Gigabyte. Damit ist er für so einen Mini-PC doch recht üppig ausgestattet und würde sich durchaus eignen, um darauf auch mit OpenOffice, Firefox und Co. zu arbeiten. Das ging auf dem alten natürlich auch schon. Die Tricks, womit man auch beides gleichzeitig starten kann, die zeige ich auch gleich. Auf dem neuen ist es von dem RAM her gesehen erstmal gar kein Problem. Gut, Videoschnitt ist so eine Sache. Das ist generell speicherhungrig. Würde ich nicht unbedingt damit machen wollen, aber es geht auch. Ja, Betriebssysteme, die es schon fertig gibt, ja, kennen die meisten. Einmal unter raspberrypi.org Downloads, da sind ja alle angegeben. Da kommt dann vielleicht demnächst auch ein Knoppix dazu. NoOps ist ein Installationsfrontend, wo man sich die Distribution der Wahl aussuchen kann. Und das Raspbian, das ist wahrscheinlich die am häufigsten installiert wird, die Basisdistribution für alles, also Debian für Raspberry Pi, eine generische Distribution mit Softwarepaketen und grafischer Oberfläche. Sehr stark an dem Debian für AMD und Intel orientiert, von der Paketverwaltung, von der Benutzerführung, vom Betriebssystemmanagement. Wenn man Debian kennt, fühlt man sich da eigentlich gleich zu Hause. Dann gibt es noch zwei Multimedia-spezifische Distributionen, OpenELEC und RaspBMC. Die sehen aus wie ein Smart TV. Wenn Sie das Raspi einschalten, haben Sie innerhalb von höchstens 10 Sekunden eine grafische Oberfläche, Maus bedienbar oder Fernbedienung bedienbar, können Videos abspielen, Streaming machen und das Ding über HDMI an den Fernseher anschließen und haben so mit einem Hardwarekostenaufwand von 35 Euro aus einem normalen Fernseher ein Smart TV gemacht. Ganz praktische Geschichte, aber ist halt wirklich auf Multimedia und Streaming abzielend und weniger auf das produktive Arbeiten. Kann man natürlich auch machen mit dem Raspbian, indem man dort die Pakete für Multimedia, also XBMC oder inzwischen heißt es Kodi, nachinstalliert. Für das Raspberry Pi 2 hat es sich Ubuntu nicht nehmen lassen, auch eine Distribution rauszubringen. Wir haben gesagt, jetzt stimmen die Hardware-Specs, sodass es uns nicht peinlich ist, wenn dort OpenOffice ein bisschen zu langsam läuft. Also haben sie eine eigene Distribution für Raspberry Pi 2 gemacht mit dem Mate Desktop. Die geht halt wirklich nur ab Raspberry Pi 2. Gut, also was picken wir uns raus, um darauf aufbauenden Knoppix zu machen? Ich würde gerne bei Debian bleiben. Ja, das hat den Vorteil, dass es die größte komplett freie, nicht an eine Firma gebundene, Community-unterstützte Distribution ist. Da gibt es also nicht die Gefahr, dass es von jemand verklagt, verkauft oder sonst irgendwie geschlossen wird, weil es niemand gibt, den man verklagen oder kaufen kann. Das ist die Basis für viele andere Distributionen. Unter anderem baut ja Ubuntu auch auf Debian auf und Knoppix, also die Intel- und AMD-Version ebenfalls. Und das soll auch so bleiben. Ist sehr leicht erweiterbar. Und Nachteil von Raspbian ist, da steckt noch nicht so viel Raspberry Pi spezifische Arbeit drin. Das heißt, das Bootsystem, die Softwareauswahl, die ist größtenteils so wie auf einem Standard Debian Minimalsystem. Auch viele Firmware für USB-Adapter ist nicht von vornherein installiert. Das ist ein bisschen stressig, wenn Sie gerne über WLAN ins Netz wollen, um sich was runterzuladen, aber der WLAN-Adapter geht erst, wenn Sie die Firmware runtergeladen haben. Sie sehen das Problem. Ja, aber das können wir zum Glück mit Knoppix reparieren, indem ich diese Firmware, solange sie distributierbar ist, also die muss nicht unbedingt Open Source sein, aber sie muss frei verteilbar sein. In meinem Fall würde ich diese Firmware für alle bekannten USB-Geräte mitliefern, so wie wir das bei der Knoppix für Intel und AMD eben auch machen. Wir wollen ganz einfach, dass Geräte, für die es verteilbare Treiber gibt, anstecken kann und die sollen gehen. Na, Webcam, WLAN, Bluetooth, was auch immer. Gut, grundsätzlich fängt man, wenn man so eine Custom-Distribution baut, erstmal mit der Basis an und später protokolliert man dann, welche Unterschiede es zwischen der Basis und der selbstgemachten Version gibt, sodass man das später reproduzierbar skripten kann, um die zusätzlichen Erweiterungen einzupflegen. Also grundsätzliches Vorgehen, wir wollen ein Raspbian knoppifizieren, wäre das Image, was man unter raspberrypi.org downloaden kann, auf eine SD-Karte zu schieben. Das ist dieses Kommando. ddif-raspbian.image, so heißt also das SD-Karten-Image. OF gleich und dann bitte da die Device-Adresse von Ihrer SD-Karte angeben und nicht die von Ihrer Festplatte. Und dann landet dieses Image auf der SD-Karte. Jetzt gibt es bei SD-Karten, und das ist der Grund, warum ich bisher Knoppix auch nur als ISO-Image anbiete, noch ein kleines Problem. Während ISO-Images gebrannt werden und belegen dann halt so viel Speicher, wie gebrannt worden ist, haben SD-Karten ja unterschiedliche Kapazitäten. Die können bis 256 GB oder vielleicht inzwischen sogar noch größer groß sein. Und wenn ich jetzt ein Image anbiete, was 2 GB groß ist, damit es eben noch auf eine kleine Karte passt, dann müsste man später dafür sorgen, dass es größer gezogen wird. Das Problem haben wir bei DVDs nicht. Das Hauptproblem ist eigentlich, in welcher Größe man das Image anbieten will. Ja, macht man ein 2 GB Image, dann hat man erstmal wenig Platz, freien Platz zur Verfügung. Macht man ein 4 GB Image, dann passt es auf die 2 GB SD-Karten nicht drauf. Ja, ist also eine Entscheidung, die man treffen muss. Und dann gibt es halt für andere Betriebssysteme, also die Nicht-Linux-Betriebssysteme, weniger gute Software, um sowas wie hier oben zu machen, nämlich SD-Karten zu schreiben mit einem Image. Ja, verschiedene Sachen, die man sich runterladen kann, aber das ist das, was man hier sieht, das ist halt bereits built-in bei jeder Linux-Distribution. Ich könnte sogar Copy nehmen, ja, cp-raspbian.image nach dev-sdb und es würde auch funktionieren. Ja, einfaches Copy. Unter anderen Betriebssystemen muss man dann Devices über Treiber ansprechen oder über Spezialsoftware. Das ist also der Grund, warum ich bei Knoppix bisher immer noch bei den ISO-Images bin, wobei die meisten Rechner, mein eigener Arbeitsrechner hier eingeschlossen, schon gar kein DVD-Laufwerk mehr haben, einfach weil das als Image leichter distributierbar ist und inzwischen kann der Knoppix-Flasher auch direkt aus einer ISO-Datei auf eine SD-Karte oder auf einen USB-Stick flashen, sodass man diesen Zwischenschritt mit dem Brennen der DVD nicht mehr braucht, solange man dieses Skript aufrufen kann. Gut, also, nachdem wir ein Raspbian-Image geflasht haben, einmal booten und dann das Image auf die richtige Größe bringen. Dazu wird am Anfang Raspi-Config aufgerufen, das erlaubt das Resizing von der schreibbaren Partition auf die volle Größe der SD-Karte und dann hat man Platz für eigene Installationen. Dann kommen die eigenen Pakete, die zu installieren sind. Praktischerweise kann ich mich dort aus dem Raspbian-Repository von Debian bedienen, zumindest größtenteils. Und dann kommen die Knoppix-spezifischen Optimierungen. Ja, das Bootsystem ist auch ein bisschen anders. Während wir so einen halbintelligenten Bootloader verwenden für AMD und Intel, wo wir dann auf Festplatten zugreifen oder den Bus durchsuchen können, was da so alles dranhängt, ist das bei Embedded Devices nicht so einfach. Also der Bootloader kann nicht einfach auf eine Festplatte umschalten zum Booten, von dort weitermachen, sondern der muss halt von dem Gerät erstmal weiter booten, wo er drauf installiert ist. Ja, also das Initialsystem liegt auf einer speziellen Partition und hat eine Konfigurationsdatei config.txt und dort stehen die Kernel-Parameter drin, inklusive der Auflösung für HDMI und Co. Dort kann man dann zum Beispiel eine feste Auflösung für die Framebuffer-Konsole einstellen, mit der man arbeiten möchte. Ja, also da entfällt dieses Knoppix lang gleich irgendwas, was ich normalerweise beim Booten habe. Das kann man dort nicht eintippen, sondern dort müssen wir halt die config.txt schreiben und die Sprache fest unterbringen. Allerdings kann man diese config.txt auch mit einem normalen Texteditor von anderen Betriebssystemen aus beschreiben. Ja, wie kriegt man denn eigentlich Zugang zum Raspberry Pi? Ein HDMI-Anschluss hat es, USB, also man könnte einen Monitor anhängen, Maus und Tastatur, das wäre die traditionelle Methode, wenn man von einem Desktop-System ausgibt. Etwas zeitgemäßer wäre, das Headless zu betreiben, also ohne Monitor und dann Login per SSH, verschlüsselt via LAN oder WLAN. Sogar grafisch geht das, mit VNC kann ich mich dann remote über die LAN- oder WLAN-Schnittstelle einloggen. Das Problem dabei ist natürlich, ich habe noch keine IP-Adresse da drauf. Ich weiß also nicht, wohin ich mit SSH gehen muss, damit ich auf dem Gerät lande. Ja, es gibt trotzdem eine Methode, wie man ohne Bildschirm und Tastatur drankommt, nämlich, das kennen wir aus der Embedded-Programmierung, über eine serielle Konsole, über GPIO, also über diese Pins, die auf dem Board drauf sind. Drei davon sind vorkonfiguriert unter Raspbian als serielle Konsole. Und wenn man das machen will, sieht das so aus. Auf der rechten Seite kann man die Farben vielleicht einigermaßen erkennen. Hinten auf dieser Steckerleiste, der Pin, der dritte Pin von links, da fängt's an. Ja, da kommen also Masseleitung, Transmit, Receive und Masse. Man könnte noch diese rote Leitung, die im Moment nach oben zeigt, anschließen für die Stromversorgung. Ja, in dem Fall müsste man aber darauf achten, dass keine anderen Stromversorgungen, also auch kein gepowerter USB-Hub dranhängt. Und die Stromversorgung muss in der Lage sein, 2,5 bis 3 Watt zu liefern. Also mit reinen USB-Anschlüssen von einem Rechner klappt es manchmal nicht. Manchmal geht es, manchmal nicht. Manchmal klappt es, wenn man es an den USB-3-Anschluss anschließt, während die USB-2-Anschlüsse nicht genügend Strom liefern können. Also geht auch, dann haben Sie mit einem Kabel Stromversorgung und eine serielle Konsole. Das Kabel kostet zwischen 5 und 10 Euro. Das ist ein Standard TTL, serielles Kabel auf USB. Und auf der Softwareseite sieht das dann so aus, dass man mit den Programmen Screen arbeiten kann als Terminalprogramm oder Minicom. Ja, die etwas älteren Teilnehmer wie ich, die kennen noch serielle Schnittstellenprogramme, mit denen man damals Modems bedient hat in der Computersteinzeit. Ja, heute ist es etwas aus der Mode gekommen. Die Programme gibt es aber immer noch alle und die sorgen eben dafür, dass man über so eine ganz primitive Leitung ohne Netzwerkprotokoll und ohne alles Zugriff erhält auf einen Computer und sich dort einloggen und richtig arbeiten kann. Ja, also wenn das geklappt hat, die Kabel richtig drauf sind und der Raspbian diese Zeile, die standardmäßig freigeschaltet ist, aktiviert ist, dann kann man sich über die serielle Konsole mit Login Pi und Passwort Raspberry einloggen und dann anfangen loszuarbeiten, ohne dass man Tastatur, Maus oder Netzwerk anschließen muss. Ja, generell Philosophie, Kommandozeile gegenüber grafischen Oberflächen. Bei Embedded-Geräten sagt man eigentlich, soll man immer mit der Kommandozeile arbeiten. Ja, mir ist klar, Komfort bietet natürlich Tastatur und Maus schon. Vor allem deswegen, weil man zwischen vielen verschiedenen Konsolen Cut und Paste hin und her machen kann. Das ist toll. Ja, also wenn man selber nur an der Shell arbeitet, Cut und Paste ist dann doch schon was Praktisches. Und mit Screen geht es natürlich auch. Aber dafür braucht man mitunter eine grafische Oberfläche. Man könnte also, wenn man sich auf dem Raspberry Pi per serielle Konsole eingeloggt hat, eine Netzwerkadresse setzen, anschließend einen VNC-Server starten mit apt-get install xrdp. Könnte man dann ebenfalls die Windows-Variante vom VNC-Protokoll sozusagen installieren und dann von dem Windows-Rechner aus über Remote-Desktop sich auf dem Raspberry Pi einloggen. Ja, wer es braucht. Ansonsten VNC tut es natürlich auch. Ja, und dann kann man loslegen und das System knoppifizieren, also Software installieren, die ja bei Knoppix üblich ist. Welche wäre das? Frozen Bubble zum Beispiel. Naja. Also es gibt natürlich auch jede Menge Datenrettungssoftware, die ich gerne mit drauf habe, die man vielleicht beim Raspberry Pi für Datenrettung von Festplatte nicht sofort braucht, aber möglich ist es schon, eine Festplatte über USB anzuschließen und dann Datenrettung oder Forensik zu betreiben. Als erstes kommt natürlich Raspi Config, um zunächst mal das Grundsystem zu aktualisieren, die Auflösung einzustellen, zu gucken, ob der grafische Desktop laufen soll oder nicht, Netzwerkeinstellungen zu machen und dann kommen die altbekannten Kommandos von Debian. Apt-get update, apt-get upgrade, damit sollte man ein bisschen vorsichtig sein, das macht ein Komplett-Update, das will man nicht immer haben. Ja, vielleicht auf die Security-Updates beschränken. Software suchen mit apt-cache-search Stichwort und Details über ein Paket anzeigen und dann installieren mit apt-get install Paketname. Ja, also haben vielleicht einige von Ihnen, die einen Raspberry Pi besitzen, alle schon mal gemacht. Bei Knoppix würde ich jetzt meine Standardliste nehmen mit OpenOffice, Firefox und der Datenrettungssoftware. Vielleicht gucken, ob es auch einige der von Knoppix bekannten Spezialitäten bereits in Debian gibt oder meine Shell-Skripte portieren. Das meiste, was unter der Intel-Variante von Knoppix läuft, ist in Bash geschrieben und wird auf dem Raspberry Pi genauso laufen, inklusive Terminal-Server. Ja, wobei man in diesem Fall halt nur ARM-Rechner booten kann, die per PXE booten können. So, dann schauen wir uns mal die Optimierung an. Also was können wir da Knoppix-mäßig auf dem Raspberry Pi machen? Hardwareerkennung fällt ja aus, weil nicht möglich. Üblicherweise sind dabei bei Knoppix alle für den Startvorgang notwendigen Komponenten im statischen Teil des Kernels. Ja, auf der einen Seite sagt man immer, der Kernel, der statische Kernel soll so klein wie möglich sein und alles weitere als Modul rein. Insofern ist es ein bisschen Betrug, dass ich das alles im Kernel drin habe, weil wenn die Module nicht geladen werden müssen, geht es einfach schneller. Meine Erfahrung, Hardwareerkennung mit Modulen, die im Kernel drin sind, machen ihre Hardwareerkennung automatisch. Das geht innerhalb von Millisekunden, während wenn ich Module laden muss über UDEV, dann dauert es bis zu 30 Sekunden, bis die Hardware erkannt ist. Also die Dinge, die im Raspberry Pi fest drin sind, die man auch schlecht entfernen kann, wie das Grafikchipset und so, die sollen auf jeden Fall im Kernel drin sein und damit entfällt dieser Teil von dem langsamen Modulladen und der Initialisierung. Ja, eine RAM-Disk, die ich bei der Knoppix brauche, um erstmal das Laufwerk zu finden, auf dem die Knoppix-Daten drauf sind, entfällt auch, brauche ich beim Raspberry Pi nicht, denn ich weiß, es muss von SD-Karte gebootet worden sein, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Also kann man diesen Teil auch weglassen, etwas Arbeit gespart. RAM-Kompression sollte sein. Das zeige ich gleich, wie das funktioniert. Vor allem bei den Modellen vor dem Raspberry Pi 2, die nur 512 MB hatten. Die A-Version hatte sogar nur 256 MB. Also typisches Embedded Device. 256 MB sind für so kleine Mini-Rechner eigentlich schon viel, aber für einen Desktop-PC viel zu wenig. Und da lohnt es sich, mehr RAM zu simulieren, um einfach mehr Programme starten zu können, gleichzeitig die größere RAM-Anforderungen haben, als hardwaremäßig vorhanden sind. Ja, File-System-Tuning ist sehr, sehr wichtig wegen der langsamen Schreibvorgänge auf der SD-Karte. SD-Karten haben Schreibgeschwindigkeiten, die liegen Faktor 100 unter dem einer normalen Festplatte. Und das Bootsystem muss natürlich auch optimiert werden, vor allem das schnelle Starten. Das machen wir bei Knoppix, indem wir den Standard-Boot-Vorgang von Debian umgehen. Also im Moment umgehen wir System 5 Init und zukünftig umgehen wir System D. Gut, zur RAM-Kompression. Ja, 512 MB ist als Desktop-System mit LibreOffice gerade noch so möglich. Ja, also LibreOffice einmal gestartet, braucht auf einem ARM-PC etwa 80 MB. Die sind weg. Overcommit macht das. Das bedeutet, dass das Programm eigentlich mehr Speicher reserviert, als physikalisch vorhanden ist. Aber erst in dem Moment, wo der Speicher geschrieben wird, wird er angefordert vom System. Und wenn dann in dem Moment nicht genügend Speicher da sind, dann stürzt das Programm ab mit einer Segmentation Violation. Ja, das heißt, das LibreOffice kann sich am Anfang schon seine üblichen 300 MB reservieren. Physikalisch braucht es erstmal nur 80 und erst wenn es immer größer wird, weil man viel damit arbeitet, kommt man in den Bereich, wo tatsächlich so viel RAM hätte frei sein müssen. Also, es kann eng werden mit 512 MB, vor allem wenn man dann noch Firefox parallel startet und Firefox in dem Moment, wo mal ein Video gelaufen ist, erreicht das schnell ein paar Gigabyte virtueller Größe, wobei die meisten Bytes 0 Bytes sind und einfach nur leerer angeforderter Speicher sind, die das vom Video zum Puffern verwendet wird. Ja, eine Möglichkeit wäre, wir machen einfach eine Swap-Partition auf Flash. Keiner lacht? Doch, doch einer, ja. Also Sie wissen das schon, das ist furchtbar. Also gerade weil auf Flash das Schreiben so langsam ist und vor allem, weil das Schreiben auch blockiert. In dem Moment, wo ich ausswappen würde auf einen Flash-Speicher, würde das System einfach stehen bleiben. Ja, und dann denkt man, es ist abgestürzt. Irgendwann meldet sich es dann wieder. Bei mehreren Swap-Kaskaden, also ein Programm muss auslagern, merkt dann, ich brauche wieder was, lagert wieder ein, lagert wieder aus und hin und her. Da kommen Sie 2 Stunden lang nicht mehr zum Arbeiten, weil er nur damit beschäftigt ist, dieses Swap-Algorithmus zu machen. Also swappen auf Flash, keine gute Idee, kann man zu Demonstrationszwecken mal machen, aber nicht zum Arbeiten. Die Lösung ist, im RAM zu swappen. Das hört sich auf den ersten Blick widersinnig an, weil das RAM ist ja das, was jetzt fehlt, ja, für die großen Programme. Wenn man aber überlegt, Programme komprimiert, kriegt man auf ein Drittel der Größe. Das macht Knoppix so. Auf der DVD mit 4 GB sind 12 GB an Software drauf. Ich kann Programme also sehr, sehr gut komprimieren. Warum komprimiere ich dann nicht den Hauptspeicher und als Medium für das Ziel nehme ich ebenfalls Hauptspeicher? Im schlimmsten Fall wären 10% des Speichers unkomprimiert und 90% komprimiert. Das heißt, ich kann 90% mal 3 des Hauptspeichers zusätzlich verwenden, ohne dass ich irgendwelchen Swap-Bereich einbinden muss. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Das ist eine Sache, wo man erst denkt, das kann nicht funktionieren, aber es klappt. Das haben wir in Knoppix drin seit 2009, meine ich. Und es gab bisher noch keinen einzigen Bericht über Abstürze deswegen. Ja. Kommt gleich. Das Modul dazu heißt Z-RAM. Und Z-RAM verwendet einen Level-CIF-Algorithmus, der nicht CPU-intensiv ist. Das ist der Trick dabei. Also im Prinzip ein einfaches Run-Length-Encoding. Das heißt, wenn Sie einen Speicherbereich haben mit 1 Gigabyte, der wird innerhalb von Mikrosekunden auf fast null zusammen komprimiert, weil er einfach nur sich merkt, Anfangsadresse, Endadresse und was für ein Byte in diesen Adressen drinstehen soll. Er muss den Speicher noch nicht mal löschen oder freigeben. Ja? Das ist also sehr effizient. Und tatsächlich ist es so, dass auch auf ganz langsamen CPUs, wir haben das mal gemessen mit Pentium 1 und mit einem 486er, das Swappen im RAM mit Kompression ist schneller, als auf die Platte physikalisch zu schreiben. Ja? Also funktioniert sehr gut, lohnt sich deswegen auch auf Systemen, die eigentlich genug Swap-Space auf Festplatte haben. Ja? Es fängt an langsam zu werden, wenn er das sehr oft machen muss. Dann ist er nämlich mehr mit Kompression und Dekompression beschäftigt als mit dem tatsächlichen Arbeiten. Aber das ist erst, wenn dieser ZRAM-Bereich selber zur Neige geht. Dann wird's eng. Gut, wie funktioniert das? Wer einen Kernel hat mit einem ZRAM-Modul drin, kann es auf jeder Linux-Distribution, ARM oder Intel, sofort ausprobieren. Man lädt das ZRAM-Modul, schreibt dann in eine Datei sysblock ZRAM 0 Disk Size rein, wie groß soll die jetzt sein? Ja, das kann eine beliebig große Zahl sein. Das kann auch größer sein als der Hauptspeicher. Ist gefährlich, aber geht. Ja, vor allem beeindruckend, wenn der Rechner 512 MB RAM hat und Sie simulieren mit dieser Methode 4 GB. Ja, das ist dann schon extrem. Ja, aber geht. Gut, man schreibt da rein, wie groß diese virtuelle Disk sein soll. Richtet dann auf dem Device ZRAM 0, DEV ZRAM 0, das ist also eine komprimierte RAM-Disk, Swap ein. Dadurch wird nur die Signatur geschrieben, das kostet sie etwa 48 Byte, die dann weg sind. Und sagt dann, ab jetzt bitte mit Priorität 0 da drauf swappen. Also P0 ist vor der Festplatte. Festplatte hat normalerweise eine Priorität von minus 2 und mit P0 würde ich den ZRAM ansprechen, bevor er auf die Platte ausswappen muss, falls eine Festplattenpartition als Swap eingerichtet ist. Ja, und ab sofort, wenn er merkt, der physikalische Hauptspeicher wird eng, fängt er an, den zu komprimieren und freizugeben. Das heißt, je mehr Speicher er komprimiert, desto mehr Speicher hat er anschließend frei. Ja, also faszinierend. Je mehr Speicher überläuft, desto mehr Speicher wird frei. Zumindest mal, wenn es Speicher ist, der sich gut komprimieren lässt. Ja, also Sie können dann richtig voll buttern, OpenOffice 10-mal hintereinander starten. Das macht sowieso Memory Sharing und spielt nicht so groß eine Rolle. Ja, oder klassisches Beispiel, DD, IF gleich Dev 0. Ja, Sie kopieren also Nullen und schreiben die in einer Datei 0.image. Die können Sie mehrere Gigabyte groß machen, auf der RAM-Disk ablegen und der Speicher wird partout nicht alle. Ja, der komprimiert das immer auf ziemlich kleine Kilobyte-Größen, weil immer die gleichen Bytes drinstehen. Wo es nicht klappt, sind Grafikdaten und Videodaten. Also wenn Sie einen großen RAM-Video-Cache eingerichtet haben, diese Sachen lassen sich über diesen einfachen Kompressionsalgorithmus nicht gut komprimieren. Aber so für normale Programme, Firefox, OpenOffice, Spiele, ja, funktioniert das ganz famos und Sie können damit quasi dreimal so viel Programme gleichzeitig laufen lassen wie vor dieser Aktion. Ja, Sie sehen, ich bin ein bisschen konservativ. Ich habe von den 512 MB nur 400 genommen für die Kompression. Also ein bisschen was bleibt immer frei. Ja, das ist das Emergency RAM. Das braucht er, wenn ihm wirklich mal der Speicher ausgeht und der Kernel muss gerade irgendwas machen, dann braucht er unkomprimierbaren Speicher, wo er sofort drauf schreiben kann, ohne dass er eine Page Fault mit Swap auslösen muss. Gut, jetzt können also 400 MB des Hauptspeichers komprimiert ausgelagert werden. Ja, wenn Sie jetzt free tippen, dann sehen Sie virtuell 512 MB plus 400 MB Hauptspeicher, der zur Verfügung steht. Ja, und der wächst dynamisch. Ja, wenn er also merkt, es geht zur Neige, dann komprimiert er, dann kriegen Sie wieder was frei. Also Sie können tatsächlich sogar mehr als die Summe der beiden Swap und RAM speichern. Gut, das war mal das RAM-Komprimieren. Das lohnt sich vor allem bei den alten Raspberry Pis. Das habe ich auch dort schon erfolgreich getestet. Das funktioniert ganz wunderbar und ist auch nicht zu langsam. Ja, Kernel durchkompilieren, was mit 16 parallelen Threads schon ein bisschen Hauptspeicher zieht. Das geht, aber da ist halt die CPU sehr langsam auf dem Gerät. Ja, aber abstürzen tut er nicht und ihm geht auch nicht mehr der Speicher aus. Gut, File-System-Tuning. Wenn Sie gucken in Foren, wenn es da um Flash-Speicher geht, dann wird oft empfohlen, dort doch ein Flash-File-System zu verwenden. Fast-Flash-File-System 2 oder UBFS. UBFS ist wirklich toll, habe ich ausprobiert auf Embedded-Geräten, die NAND-Flash direkt auf dem Board haben. Ja, und das Ziel von solchen Flash-File-Systemen soll sein, ein Wear-Leveling zu machen. Die Flash-Speicher halten ja nur eine bestimmte Anzahl von Schreibzyklen aus und nach etwa 10.000 Mal Schreiben sind die dann kaputt. Ja, müssen ausgemappt werden, dann wird dafür ein Ersatzsegment verwendet. Jedes Segment soll also gleich oft geschrieben werden. Dadurch kümmert sich da, darum kümmert sich die Software, also das Filesystem, und für defekte Blöcke werden Ersatzblöcke reserviert. Hört sich alles gut an, ist aber Quatsch, weil bei USB-Sticks und SD-Karten sitzt ein Controller auf dem Gerät drauf, also in der SD-Karte und in dem USB-Stick, und dieser Controller macht bereits Wear-Leveling auf Hardware-Ebene. Das heißt, wenn irgendwo ein Block kaputt geht, dann merken Sie das erst dann, wenn mindestens ein Drittel von dem Stick futsch ist. Ja, manche haben nur 10%, dann ist es bei 10% der Daten, die futsch sind, dann fängt er an, echte Fehler zu machen. Aber dieser Hardware-Controller, der kümmert sich selbstständig drum, der verifiziert auch nach jedem Schreiben, ob die Daten richtig angekommen sind, und er macht auch Wear-Leveling, das heißt, er sucht sich immer Segmente heraus, die noch nicht so oft geschrieben worden sind. Deswegen sind die USB-Sticks mit 4 Gigabyte übrigens auch nur 3,7 groß. Das Restliche, was fehlt, das sind Ersatzblöcke, die dieser Hardware-Controller verwendet. Daran können Sie es auch erkennen. Wenn also ein Gerät eine Kapazität hat, die geringer ist als die theoretisch mögliche mit den Flash-Chips, die drauf sind, dann macht es Wear-Leveling und auch Defekt-Block-Management und sucht sich Ersatzblöcke. Also bei USB-Sticks und SD-Karten haben wir das bereits in Hardware. Wenn wir das jetzt also nochmal in Software machen mit Flash-File-Systemen, dann machen wir doppeltes Wear-Leveling und doppelte Fehlerkorrektur, und das führt eben dazu, dass der Stick schneller kaputt geht oder die SD-Karte, weil er quasi doppelt so oft schreiben muss und doppelt so oft lesen muss. Ja? Also da brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr drum zu kümmern, sondern können einfach sagen, welches Filesystem nehmen wir dann? Ein ganz normales, gängiges Linux-Dateisystem mit einer schnellen Binärsuche. Ne? Also das sollte schon sein, dass er viele kleine Dateien schnell finden kann mit einem B3-Plus-Algorithmus. Extended 4 zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, oder das ganz alte Reiser-FS, was wir bei der Knoppix immer noch verwenden, weil es halt einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Intensives Journaling, was diese Dateisysteme machen. Also die merken sich den letzten konsistenten Zustand, so können die sich beim Neustart automatisch selber reparieren und sagen, wir fangen einfach da an, wo der letzte konsistente Zustand ist. Die belasten wiederum bei langsamen Schreibvorgängen das System. Bei Reiser.fs kann man diesen Journaling-Bereich sehr, sehr klein machen, dass man also sagt, ich merke mir nur die letzten 10, 20 Transaktionen, der Rest wird dann verworfen bei einem Stromausfall. Bei Extended 4 weiß ich nicht genau, ob man das Journaling dort etwas runterschrauben kann. Das würde ich zumindest mal empfehlen, um die Schreibbelastung etwas zu verringern. Das Hauptproblem ist tatsächlich nicht das Lesen. Also die Sticks oder die Karten sind nicht beim Lesen langsam, sondern beim Schreiben. Das merkt man, wenn man viel schreibt. Manchmal friert das System komplett ein, sogar die Maus bleibt stehen, nichts bewegt sich mehr und dann geht's wieder weiter. Das ist nicht eine Überhitzung der CPU oder sonst irgendwas Schlimmes, sondern das komplette I/O-System, der Scheduler steht einfach, bis die Schreiboperation beendet ist, weil auch die Leseoperationen von der SD-Karte blockiert werden. Ja, also das ist das Nadelöhr, was wir hier haben bei dem Raspberry Pi mit der SD-Karte. Ja, eine Teillösung auf Hardware-Ebene, vorzugsweise SD-Karten verwenden, die eine hohe Schreibgeschwindigkeit besitzen und die nicht so lange beim Lesen blockieren, während drauf geschrieben wird. Die Lesegeschwindigkeit ist überraschenderweise relativ egal. Ja, also bei allen Tests hat die Lesegeschwindigkeit für den interaktiven Betrieb überhaupt keine Rolle gespielt. Das Problem war immer nur, dass er langsam geschrieben hat und deswegen diese hohen Latenzen hatte. Gut, wie vermeiden wir also das Schreiben? Wie reduzieren wir das? Ja, diese Flash-Speicher schreiben am besten segmentweise. Ja, jedes Flash-Segment muss am Stück geschrieben werden. Bei NAND-Flash, der Controller merkt sich also so ein paar Bytes und schreibt die dann irgendwann am Schritt zurück, zumindest wenn das geht. Wenn Ihr Rechner oder Ihr Betriebssystem jetzt sagt, schreibe die Daten physikalisch, dann schreibt er auch nur mal ein Byte und kopiert einfach das, was vorher in dem Segment mal wieder oben drüber, oder holt sich halt ein neues Segment fürs Wear-Leveling. Schreiben kleiner Datenmengen ist also enorm ineffizient. Ja, noch ein weiteres Problem, Linux, das war in dem Vortrag vorhin bei dem Proxy-Server auch kurz erwähnt, schreibt die gepufferten Daten im Hauptspeicher, also alle Änderungen am Dateisystem, alle 5 Sekunden auf den Datenträger zurück. Wenn jetzt der Datenträger länger braucht als 5 Sekunden, um sich zu melden und zu sagen, die Daten sind angekommen, und Flash braucht mitunter so lange, ja, dann schaukelt sich das auf. Dann kommen in die Warteschlange mehrere 5 Sekunden hintereinander und plötzlich hängt das System wieder für 30 Sekunden. Das kann sich also hochschaukeln und dadurch entsteht eine zusätzliche Latenz, eben einfach durch diese controllerinterne Verifikationsphase, die er braucht, um sich zurückzumelden. Ja, also 2 Probleme und 2 Lösungen. Ja, erste Lösung, weniger schreiben. Ja, sagt sich so einfach. Linux-Systeme loggen ja und schreiben ständig irgendwas auf der Platte rum, um sich was zu merken oder zu protokollieren. Das kann man reduzieren oder ganz abschalten. Bei der Knoppix läuft ein Syslog-D, der die Daten nur auf der Konsole Nummer 12, da guckt normalerweise keiner hin, außer beim Debuggen, ausgibt. Und diese Konsolen, die sind eben nicht auf der Festplatte, sondern eine rein virtuelle Datei. Es erfolgt also kein physikalischer Schreibvorgang. Verzeichnisse wie TMP und Run kann man ohne Probleme als TMPFS in die RAM-Disk legen. Denn erstens werden die Daten beim Neustart dort eh wieder gelöscht und zweitens haben wir jetzt genug RAM, nachdem wir komprimiert haben. Ja. Gut. Lösungsansatz für diese kleinen Schreibvorgänge, um diese 5-Sekunden-Intervalle größer zu machen, wir können den I/O-Scheduler tunen. Das Schöne an Linux-Kernel ist ja auch, wir können alles verändern, wir können alles neu einstellen und wir können zum Beispiel die Zeit, die er vergehen lässt zwischen forcierten Schreibvorgängen, verändern. Das ist in Hundertstel Sekunden angegeben. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber na gut, dann bleiben wir im Max-Integer-Bereich auf jeden Fall. Mit dieser Zeile Echo 30.000 nach Proxys VM Dirty Write-Back Centisecs, mehr ist nicht zu machen, wird das System angewiesen, nur einmal alle 5 Minuten so ein Forced Write durchzuführen. Ja, und der sollte dann eigentlich auch nicht länger als 5 Minuten in Anspruch nehmen, bis er fertig ist, wird sich also nicht mehr hochschaukeln. Sie können da eine Null reinschreiben, dann passiert das nie. Das ist der schnellste Fall. Allerdings kann es sein, dass wenn nach einer Stunde der Strom ausfällt, dann verlieren Sie die Daten, die noch im RAM waren, weil die halt nie geschrieben wurden. Ja, also so ein Intervall von 5 Minuten hört sich ganz gut an. Auf der normalen Knoppix nehme ich bisher 30 Sekunden, aber bei einem langsamen Flash-Speicher würde ich auch mal probieren, auf Null zu gehen. Das heißt, wir schreiben nie forciert zurück. Erst beim Runterfahren des Rechners oder wenn Sie auf der Konsole Sync eingeben, dann werden die Daten tatsächlich physikalisch geschrieben. Ja, damit schaffen wir diese ganzen kleinen Schreibvorgänge aus der Welt. Nur dann, wenn das RAM mit Dateisystem Puffer vorläuft, da gibt es auch eine Grenze, die an der gleichen Stelle unter Proxys VM liegt, dann schreibt er auch mal physikalisch, um RAM frei zu bekommen. Ja? Bisher nicht. Die Leute von Debian sind nicht mit allem einverstanden. Ich muss sie nochmal wiederholen. Die Frage war, sind diese Änderungen, die ich hier drin habe, in dem Standard-Raspbian schon drin? Größtenteils nicht. Die Debian-Maintainer sind nicht mit allem einverstanden, was ich so gemacht habe, weil es teilweise halt nicht Debian-Standard-konform ist. Teilweise ist es halt auch ein ziemlicher Hack, wie das mit dem Z-RAM. Und teilweise haben sie halt ihre eigenen Ideen und sagen, wir stellen ein Basissystem zur Verfügung, das sich standardkonform verhält, ohne Hacks. Und wer sowas machen möchte, auf eigene Gefahr. Ja, also einige dieser Dinge machen viele Distributionen so. Zum Beispiel das mit diesem Write-Back-Centisecs, das ist ein gängiges Verfahren. Das machen viele Embedded-Systeme so, auch um die Schreibzugriffe generell zu reduzieren. Oder es irgendwo groß dokumentiert zu haben. Also wenn Sie in die Foren abklappern und nach Tipps und Tricks suchen, wo kann ich verhindern, dass mein Flash so schnell kaputt geht, wie kann ich die Schreibvorgänge reduzieren, dann finden Sie so eine Zeile wie die recht oft. Ja, aber im Standard-Raspbian ist es bisher nicht drin. Ja, auch das VAR-Filesystem liegt größtenteils auf dem Flash drauf und das ist halt das, was die meisten Schreibzugriffe verursacht durch den Logger. Den könnte man zumindest mal abschalten, wenn man sowieso keine Logdateien liest. Warum muss man diese ganzen Daten dann irgendwo zurückschreiben? Außer man muss es wegen irgendwelcher rechtlichen Dinge, wenn man einen Proxy-Server auf Raspberry Pi-Basis betreibt. Aber ich glaube, da reicht das RAM dann doch nicht. Gut, die letzte Optimierung des Bootsystems. Ja, Debian führt für jeden installierten Dienst ein Skript beim Start aus. Das wird bei Einführung von Systemd parallelisiert. Teilweise macht es das schneller, wenn man von Datenträgern liest, die keine Latenzen bei der Kopfpositionierung haben wie Festplatten. Dann geht das wahnsinnig schnell, wenn Sie statt zwei Tasks hintereinander die gleichzeitig starten. Das Problem ist jetzt wieder mit dem Aufschaukeln. Schreibt einer dieser Prozesse, blockiert er das Flash. Und in dem Moment möchten drei Tasks gleichzeitig starten, die kommen dann in die Warteschlange und dann wird die Warteschlange so voll, dass er erstmal beschäftigt ist, diese Warteschlange abzuarbeiten. In der Zeit können sie nichts machen und teilweise gibt es dann auch ganz böse Timeouts. Ja, also Systemd, ja, man hat sich viel dabei gedacht, Dinge zu integrieren. Das Ding ist ja ein Konglomerat aus UDEV, Syslog, Debus und, also toll viele Sachen drin. macht es vielleicht auch einfacher, wenn man all diese Dienste nicht mehr separat installieren muss. Auf der anderen Seite hat es halt Nebeneffekte, die man beim Systemd im Moment schwer steuern kann. Ich habe mal nach einer Möglichkeit gesucht, dem Systemd zu sagen, er soll, und das ist die nächste Optimierung, bitte nur ein einziges Shell-Skript beim Booten ausführen, sonst nichts, ja, nichts parallel starten. Das ist so gut wie unmöglich. Sie müssten sämtliche Systemd-Dienste löschen, aus dem Ordner raus oder mit Move umbenennen, rausbewegen und dann dort ein Binary ablegen, was ein Shell-Skript startet. Ja, und selbst das wird dann im Hintergrund geforkt, also ist nicht so einfach. Gut, bis zum Erreichen des interaktiven Desktops werden auf diese Art und Weise bis zu 1000 Programme gestartet und die meisten davon auch schon wieder beendet. Die machen nur kurze Konfigurationsaufgaben, schreiben irgendwelche Infodateien oder Logs und beenden sich dann wieder. Das ist zum schnellen Booten halt nicht besonders schön. Für Server macht es nichts aus, die müssen sowieso viel schreiben und dann macht es nichts, wenn die 5 Minuten zum Hochfahren brauchen. Aber für einen Desktop-PC, man erwartet einfach heute, dass man auf den Schalter drückt und noch bevor man loslässt, ist der grafische Desktop da. Das können wir mit dem Verfahren nicht machen. Ja. Der Knoppix-Ansatz ist bisher, das Debian-Boot-System zu umgehen. Deswegen sind die sauer auf mich. Ist eine sehr kreative Art, das System zu beschleunigen, aber halt bedeutet, dass ich das hier machen muss. Ich kommentiere sämtliche Run-Level aus. Das heißt, egal welchen Dienst Sie installieren, der wird nicht gestartet. Ne? Installieren Sie aus Versehen einen FTP-Server, dann hat das keine Auswirkungen auf das System, weil der standardmäßig in keinem Run-Level gestartet wird. Ja, also Nummer eins der Optimierung, Abschalten des automatischen Starts der Init-Skripte. Im Prinzip machen Sie ganz viele Kommentarzeichen in die etc-init-Tab rein. Dann wird das System erstmal nicht mehr booten. Also bitte noch nicht neu starten, sonst ja. Irgendwo unten steht die serielle Konsole, die geht dann immer noch. Ja, also mit der seriellen Konsole können Sie alles retten, selbst wenn der Rechner sonst nichts mehr macht. Deswegen kaufen Sie sich so ein Kabel für den Raspberry Pi. Es lohnt sich. Gut, Schritt Nummer zwei ist, wir bauen das ein, was wir wirklich wollen. Und das eine ist das System hochfahren. Knoppix Autoconfig macht normalerweise die Hardwareerkennung, Soundsystem, Grafikkarte erkennen, brauche ich alles nicht mehr machen, weil die Hardware steht ja fest. Also steht in Knoppix Autoconfig nur noch das drin, was an Diensten gestartet werden soll und das Schreiben zum Beispiel der Netzwerkkonfiguration. Ja, dafür verwende ich aber eine separate Datei. Ja, damit man eigene Änderungen leicht einpflegen kann, ruft Knoppix Autoconfig ganz am Ende eine Datei namens etcrc.local aus. Ja, gibt es hier BSD-User, die kennen das. Ja, etcrc.local ist die Datei, die lokale Änderungen beinhaltet. Und da können Sie zum Beispiel SSH-Server reinschreiben, FTP, Apache, was auch immer. Das, was das Raspberry Pi ausführen soll, nachdem die Hardware komplett funktioniert und das Netzwerk gestartet ist. Also diese Datei etcinit.dknoppix-autoconfig, die sich wahrscheinlich auf etwa ein Drittel der aktuellen Intel-AMD-Version reduzieren kann. Ja, manchmal kann man auch mal was weglassen. Die fährt das System hoch und sorgt dafür, dass die Hardware funktioniert und verfügbar ist und dass man auf dem Bildschirm was sieht. Im Run Level 0, also beim Runterfahren, wird ein ultrakurzes Holzskript gestartet. Das macht im Prinzip einen Quick-Umount aller Dateisysteme, ohne sich darum zu kümmern, ob da noch irgendwelche Prozesse drauf laufen. Setzt also die Dateisysteme in einen konsistenten Zustand, denn eigentlich muss ich die Dienste auch gar nicht mehr richtig runterfahren, wenn ich den Rechner eh abschalten will. Na, das trifft nicht ganz zu, das macht vorher noch mal einen Kill und wartet ein paar Sekunden, damit die Dienste auch ihre Config-Dateien rüberschreiben können und dann macht sie diesen Forced U-Mount und hält das System an. Reboot genauso, führt im Prinzip einen Reset aus mit einem sehr, sehr schnellen Shutdown. Und für die grafische Oberfläche ist das Knoppix StartX nötig. Das startet den X-Server und lockt den Benutzer Knoppix, ups, sorry, dort ein. Ja, hier nochmal die Dateien im Einzelnen. Knoppix Autoconfig startet UDEV, was inzwischen eine Komponente von Systemd ist, den D-Bus, später vielleicht KD-Bus, wenn es den mal gibt, den Network Manager, eventuell auch CUPS, wobei der Fall, dass Sie einen Drucker anschließen an den Raspberry Pi, vielleicht. Ja, könnte vielleicht kommen, wenn Sie den so als NAS-Server betreiben für Festplatte, für Streaming und dann noch mit dem Drucker dran. Aber wahrscheinlich für Smart TVs oder so eher selten der Fall, dass Sie mal eine Bildschirmseite ausdrucken wollen von einem Film oder so. Ja, wahrscheinlich eher optional. Aber die drei Sachen, die müssen dann schon sein, damit das System in einen funktionsfähigen Zustand kommt. Alle Geräte funktionieren. Er zum Beispiel erkennt, wenn ich über USB was anstecke und das dazugehörige Modul lädt. Also diese drei Sachen müssen in die Knoppix Autoconfig auf jeden Fall rein. Die können auch parallel gestartet werden, wenn die nicht so viel auf dem Flash schreiben müssen. Gut, das Knoppix Start X, das wird auf dem Raspberry Pi oder in meiner Testversion für die älteren Raspberry Pis sieht es schon so aus, besteht aus dieser einen Zeile. Ein bisschen viel Kommandos vielleicht auf einmal. Also zunächst mal wird die User-ID gewechselt auf den Standard-Benutzer Knoppix, ein Benutzer ohne spezielle Privilegien, außer dass er in allen wichtigen Unix-Gruppen drinsteht, sodass er Zugriff hat auf das Netzwerk, auf das Audio-Device, den Scanner, Drucker und alles andere, ohne dass er sich erstmal routen muss. Dadurch ist das System einerseits vor Defekten geschützt. Der Knoppix-User ist kein Root. Auf der anderen Seite kann der Knoppix-User alles machen, was er muss. Und da wird die User-ID also erstmal gewechselt. Es wird als Startprogramm LXDE festgelegt. Das scheint mir beim Raspberry Pi im Moment auch die beste Option zu sein, denn der LXDE, der startet innerhalb von 2 Sekunden und braucht nicht allzu viele Ressourcen, also sehr speichersparend. Und um den LXDE zu starten, muss dann das Skript user-bin-start-x aufgerufen werden, das dann den X-Server startet mit diesen Optionen no-reset, no-listen-tcp, also nur lokal, dass Ihnen niemand von außen die Tastatur abhorchen kann oder Ihnen irgendwelche Fenster zuschicken kann. Auf der Konsole 5, auf der virtuellen Konsole 5, soll der laufen und dann wird der Benutzer Knoppix also grafisch eingeloggt. Das ist also alles, was dieses Skript macht. Nach der Hardwareerkennung läuft das und dann ist der Benutzer gleich angemeldet. Ja, also, was muss man tun, um eine Knoppix auf Raspberry Pi Basis zu bauen? Den Raspi-Kernel auch für Modell 2 mit Zrim-Option bauen. Die fehlt dort nämlich. Also bei dem Raspi Pi-Kernel für Raspi und für die Version 2, da haben die leider das Zrim-Modul vergessen. Wahrscheinlich, weil der Rechner ja jetzt 1 GB Speicher hat und das angeblich reicht. Das muss ich also neu bauen. Alle für den Systemstart, für das System integrierten Komponenten in den Kernel integrieren. Also nicht als separate Module, sondern statisch. Die Systemdienste auf das notwendige Maß reduzieren. Also in der etc-init-tab alles erstmal abschalten und dann diese 3 Zeilen wieder rein, die über Skripte bestimmte Dienste starten. Kompression des Basissystems wäre auch interessant. Dadurch schaffe ich es beim Lesen von DVD Faktor 3 schneller zu lesen, denn dadurch, dass die Binaries ebenfalls schon komprimiert auf der Platte oder auf dem Flash liegen, brauche ich weniger Lesevorgänge. Das ist bei einem Flash nicht so relevant. Das Lesen geht ja, wie gesagt, recht schnell. Aber ich hätte zum Beispiel auch mehr Platz. Ich könnte also auf einen 4 GB Flash 12 GB an Benutzersoftware unterbringen. Ja, wäre eine ganz praktische Methode. Nur das Update ist dann etwas schwieriger, weil diese komprimierten Daten read-only sind. Aber das wäre auch eine Option, dann wäre es so richtig Knoppix-Lite. Zeitversetzte Parallelisierung, also schauen, wann wird geschrieben. In dem Moment dürfen nicht zu viele Prozesse gleichzeitig laufen. Und wann wird nur gelesen, dann kann ich wunderbar parallelisieren. Und Compiz hätte ich ganz gerne. Das sage ich schon seit es das Raspberry Pi gibt. Das Problem mit dem Chipsatz ist nicht, dass er zu langsam wäre für Compiz, sondern dass es noch keine OpenGL-Implementation im X-Server gibt, die den unterstützt. Deswegen funktionieren diese 3D-Effekte nur im Framebuffer-Modus und sind halt arg langsam. Ja, aber die mag ich halt, ne? Das hätte ich gerne auf dem Raspberry Pi auch. Und sowohl CPU als auch Grafikkarte sind auch schnell genug, um das zu machen. Ja, gerade so Sachen wie Echtzeitvergrößerung sind ganz interessant oder diese witzigen Dinge, dass man was am Bildschirm markieren kann, braucht man am Lehrer dauernd. Einige andere Sachen, ja, sind wie das Feuer, sind vielleicht nicht so. Ja, aber den Würfel, also den Würfel, das Umschalten vom Desktop, Vergrößerung und Markieren am Bildschirm, das brauche ich dauernd und das hätte ich halt gerne auch auf dem Raspberry Pi als Lehrerrechner. Und dann könnte man den Pi zum Beispiel als Steuergerät für den Beamer verwenden, seinen Desktop da drauf schicken und dann mit Compiz Sachen markieren, umschalten zwischen verschiedenen Computern und hätte dann ein Wireless-Kabel zum Beamer sozusagen. Da können sich dann alle Dozenten mit ihrem Notebook einfach hinsetzen, brauchen keinen Beamer anzuschließen, schicken ihren Bildschirm über VNC oder Chromecast oder DLNA oder was auch immer an den Beamer und können auf dem Beamer dann halt auch Sachen markieren. Dann brauchen wir auch diesen blöden Laserpointer nicht mehr. Und man könnte eine Remote verwenden, um das Ganze zu steuern mit einem Infrarotstift und so weiter. Aber das ist ein anderer Vortrag. Gut, also Compiz hätte ich auch ganz gerne drauf. Da muss ich noch warten, bis die Entwickler soweit sind mit den OpenGL-Libraries. Bis dahin wird es halt einfach ein ganz normaler LXDE. Ja, Design Goal, es soll natürlich so schnell booten wie Knoppix von USB-Stick, bisher auf Intel AMD. Also Ziel kleiner gleich 15 Sekunden habe ich mir mal gesteckt und das scheint auch möglich zu sein. Eventuell kommen wir da sogar weit drunter, wenn wir es schaffen, die Hardware-Erkennung wirklich so weit zu reduzieren, dass die Module statisch im Kernel sind und alle Config-Dateien bereits vorkonfiguriert auf dem Flash drauf sind. Dann brauche ich diesen Teil des Knoppix-Autoconfig überhaupt nicht mehr zu starten. Ja, ich habe schon so ein Commitment abgegeben. Im Open Source Forum auf der CeBIT 2016 möchte ich das vorführen, wenn es fertig ist. Also es wird fertig sein bis dahin. Und wir haben da einen kleinen Wettbewerb mit einem anderen Entwickler, der meint, er kriegt das mit Systemd auch hin. Und dann booten wir gegeneinander. Also der macht das auf Gentoo-Basis, ich auf Debian-Basis. Dann booten wir und gucken, wer schneller im LXDE ist. Wir verwenden natürlich die gleiche Hardware, die gleiche SD-Karte und halt unterschiedliche Optimierungsverfahren und gucken, wer gewinnt. Es gibt keinen Preis, aber es ist halt einfach Spaß, um ein bisschen Wettbewerb drin zu haben. Gut, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Eigentlich wollte ich es auch vorführen. Das Problem ist, der Kernel kompiliert immer noch. Und so habe ich das auf dem Raspberry 2 noch nicht am Laufen. Auf dem Raspberry 1 hätte ich es vielleicht zeigen können, aber da reicht jetzt auch nicht mehr die Zeit dazu. Aber für Fragen ist noch ein bisschen Zeit, oder? Mit dem Banana Pi. Wenn das Verfahren auf dem Raspberry gut läuft, Banana Pi ist ja noch ein bisschen leistungsstärker, wäre das der nächste Schritt? Ja, wegen der SATA-Schnittstelle, ne? Und der hat auch mehr Power. Ich habe auf der letzten CeBIT ein paar von den Banana Pi-Entwicklern getroffen, die auch sehr Interesse daran hätten, so ein schnellbootendes System zu machen. Vielleicht können wir da in der Richtung zusammenarbeiten. Na, ich würde sagen, gucken wir erstmal, wie das auf dem Raspberry Pi läuft, das leistungsschwächer ist. Wenn es da schnell ist, dann ist es auf dem Raspberry, ist auf dem Banana Pi noch schneller. Ja? Was machen die Kollegen mit OpenELEC, lautet die Frage. Welche Tricks haben die verwendet? Naja, die brauchen ja keinen Desktop-Startvorgang. Die brauchen eigentlich nur den Frame-Buffer. Der ist sofort da. Also den braucht man nicht irgendwie zu initialisieren. Und die grafische Oberfläche, die ist im OpenELEC, also im XBMC, ja schon mit eingebaut. Ja, XBMC schickt also seine Grafikausgaben einfach auf das Display. Mich interessiert eher, warum es mehr als 5 Sekunden braucht, bis es da ist. Also ich vermute, die initialisieren doch erst das Netzwerk, schreiben Config-Dateien, gucken, gibt es Updates und dann starten sie die grafische Oberfläche. Eigentlich könnte man die grafische Oberfläche zuerst starten und wäre dann sogar noch ein Stückchen schneller. Also es ist halt immer die Frage, in welcher Reihenfolge muss man die Initialisierung machen. Um den Grafikserver, den Xorg, zu starten, da muss ich erstmal warten, bis die Accelerated Devices, also Dev, DRI0, irgendwas da ist. Warteschleife machen oder es schon im Kernel eingebaut haben, dann brauche ich nicht zu warten. Der X-Server selber hat dann auch noch Delays drin, die warten drauf, dass UDEV sich meldet, welche Mäuse sind angeschlossen und so weiter. Und gehen Sie direkt über den Framebuffer, brauchen Sie all das nicht zu tun. Ja? So schaffen die das schnell zu sein. Also im Prinzip ein ähnliches Verfahren, aber ohne diese Filesystem- und RAM-Disk-Optimierung von Knoppix, die man zusätzlich noch einbauen könnte. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Ja. Ja, die Frage war, macht das einen Unterschied auf der x86-Hardware, ob die Treiber im Kernel sind oder als Module? Nach meinen Beobachtungen ja. Und zwar liegt das am UDEV. Es gibt Module, die müssen zum Beispiel Firmware auf eine Karte hochladen. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Scanner-Firmware zum Beispiel. Ja, der Scanner wird zwar erkannt, das Modul wird geladen, aber dann braucht es einen Helper, der über UDEV läuft und der lädt dann die Firmware auf den Scanner und erst in dem Moment fängt er an zu funktionieren. Bei WLAN-Karten genauso. Wenn das Modul bereits im Kernel ist, entfällt zumindest mal der Teil der Initialisierung, wo UDEV das Modul laden muss und dann nach der Firmware guckt. Ja, wenn die Firmware läuft, stellt die einen Request und sobald UDEV dann gestartet ist, sieht es, oh, hier wollte jemand Firmware haben und lädt die hoch. Es macht vielleicht nur ein paar Millisekunden, na, oder Zehntelsekunden, sagen wir mal aus, aber das summiert sich auf. Ich würde sagen, wenn Sie für Ihre vorhandene Hardware alles im Kernel drin haben, dann könnte das Faktor, also von der Hardwareerkennung her, Faktor 3 schneller sein. Ja, also beziehungsweise Sie brauchen nur ein Drittel der Zeit, um die Hardware vollständig zum Laufen zu bringen. Das sind so meine Erfahrungen von früher. Ja, damals, als ich noch ISA-Server Soundkarten ansteuern musste und alle Hardware-Adressen durchprobieren, habe ich das zu schätzen gelernt, wenn das schon vorkompiliert im Kernel ist, statt dass ich es als Modul laden muss. Ja, also es ist so ein beliebter Trick. Vor allem, es gibt weniger Konflikte zwischen Modulen, wenn die schon im Kernel sind. Ja, auch bei konkurrierenden Modulen für verschiedene Hardware sucht sich der Kernel das aus, wo er erkennt, da liegt was auf der Hardware-Adresse. Wenn Sie das als Modul laden, kann das manchmal sagen, auf dieser Adresse läuft bereits ein Treiber für eine Soundkarte, dabei ist eine HDMI-Schnittstelle. Ja, auch die ist eine Soundkarte für Linux. Und so kann man also tricksen und die Priorität vorgeben, indem man im Kernel schon mal das reinmacht, was von Anfang an funktionieren muss. Gut, wir sind leider am Ende. Die Unterlagen, also die Folien vom Vortrag, finden Sie unter knopper.net/tübix ohne Passwort. Wenn Sie sich für 3D-Druck und 3D-Modelle interessieren, haben wir heute Nachmittag um 16 Uhr noch einen Vortrag in W3. Den darf ich auch halten. Ich habe auch einen 3D-Drucker dabei, wenn Sie mal einen sehen möchten und noch nicht dazu gekommen sind. Ja, für jetzt bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß.